Guten Morgen auch von mir. Aller guten Dinge sind drei. Ursprünglich sollte Thorsten Uhlig hier predigen, Professor in Tabor. Er war verhindert, dann sollte Elke Werner hier predigen. Gestern Abend ist sie krank geworden und deswegen hat sie dann ihren Ehemann gefragt, der natürlich wie immer gehorsam das tut, was die Ehefrau einem sagt. Manche haben gefragt, ob ich Elkes Predigt einfach halte. Nein, ich habe eine eigene Predigt geschrieben. Es war noch genug Zeit, zwischen 9:30 und heute 10:30, also 9:30 gestern Abend. Aber ich habe Elkes drei Punkte übernommen, weil ich sie auch sehr gut fand. Unsere Themenreihe ist ja Danke, Jesus. Und wir schauen uns den Epheserbrief an. Zugegebenermaßen in großen Abschnitten, heute geht es ums ganze Kapitel 2. Ich freue mich, dass ihr alle Bibelkenntnisse habt und diesen zweites Kapitel wahrscheinlich relativ auswendig könnt. Wenn nicht, möchte ich es euch etwas nahe bringen. Gnade, das ist das Thema. Danke, Jesus. Und deswegen möchte ich gerne zum Anfang sagen, danke, Jesus, für deine Gnade. Dieser Dank erschallt immer wieder durch die weltweite Christenheit in immer neuen Weisen, in alten Liedern, zum Beispiel das von mir sehr geliebte, aber im Christustreff noch nie gesungene Lied. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Ich könnte mal aufzeigen, ob irgendjemand das kennt außer mir. Drei Leute in diesem Raum, wahrscheinlich zwei drüben bei euch im großen Saal, so schätze ich das ein. Auf jeden Fall. Bekannter ist natürlich Amazing Grace und ich dachte, wenn wir schon über Gnade reden, dann wollen wir doch mal mindestens eine Strophe von Amazing Grace summen oder singen. Ich fange jetzt einfach mal an und wenn ihr laut genug singt, könnt ihr auch meine krächzende Stimme übertönen. Amazing Grace, how sweet the sound that saved. That saved a wretch like me. I once was lost. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but danke, Jesus, für deine Gnade. Was für eine wunderbare, unfassbare, erstaunliche Gnade. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Paulus nimmt die Christen in Ephesus und uns alle an der Hand hier in diesem unglaublichen Abschnitt im Epheserbrief und führt uns hinein in das Staunen über die Gnade Gottes. Und der Kernpunkt ist der, den solltet ihr alle auswendig kennen. Und ich denke, die meisten werden ihn kennen, ist Epheser 2, Vers 8 in der Luther-Übersetzung. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Können wir das mal zusammen sagen? Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und wir sagen es nochmal, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das ist ein Grund zum Staunen, das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Das ist die Grundlage für Gewissheit, für Heilsgewissheit. Manchmal haben ja auch gerade junge Leute und auch Ältere so die Frage, bin ich wirklich gerettet? Gehöre ich wirklich dazu? Habe ich wirklich alles richtig gemacht, damit ich dann auch zu Jesus gehöre, in den Himmel komme? Nein, es geht ja gerade nicht um das, was du getan hast, sondern du gehörst dazu, weil du aus Gnade gerettet bist. Und das darfst du für dich annehmen, auch angesichts aller eigenen Unvollkommenheiten, auch angesichts aller eigenen Zweifel, die du vielleicht hast, du bist aus Gnade gerettet. Und deine Antwort darauf darf sein, zu glauben, darauf zu vertrauen, auf ihn zu vertrauen und zu sagen, Herr, danke für deine Gnade. Aus lauter Gnade hat Gott uns gerettet. Das ist die Basis für unser gesamtes Leben. Und dieses Wort Gnade ist nicht nur ein Wort, es ist nicht nur ein theologischer Begriff, über den man streiten kann und über den in der Kirchengeschichte viel gestritten worden ist, sondern die Gnade, so zeigt es uns die Heilige Schrift, ist eine wirksame Kraft. Ich sage es nochmal, diese Gnade ist eine wirksame Kraft. Bei mir auf der Facebook-Seite steht als Motto, und das habe ich ebenfalls vom Apostel Paulus abgekupfert, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15, Vers 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dann geht das weiter und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, weil sie ist eine wirksame Kraft, sie ist nicht nur ein theologisches Konzept. Diese Gnade wurde zum bestimmenden Faktor im Leben von Paulus. Ja, Gnade, das ist noch viel mehr, ist das Wesen von Jesus in Reinform. Im Johannes, am Anfang seines Evangeliums heißt es in Vers 16, Kapitel 1, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade über Gnade, Gnade um Gnade, immer neu Gnade und es kommt noch mehr und es kommt noch mehr. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Gnade ist also ein Zentralwort, ein Schlüsselbegriff der Bibel, ein reiches, ein strahlendes Wort. Das kommt leider im Deutschen nicht ganz so stark rüber, weil unsere Assoziationen zu dem Wort Gnade sind manchmal von negativen Worten so ein bisschen mit eingefärbt, zum Beispiel Gnadenbrot oder ja, da soll noch mal Gnade vor Recht ergehen oder sogar Gnadentod oder sehr verflacht, küsst die Hand, gnädige Frau. Doch im Griechischen und im Hebräischen ist dieses Wort Gnade ein leuchtender Begriff, nämlich Anmut, Schönheit, strahlend. Charis, im Griechischen verwandt auch mit dem Wort Chara für die Freude, verwandt mit dem Wort Eucharisteo, danken, danksagen. Das Wort Gnade, so habe ich es im schlauen Wikipedia nochmal nachgeschaut, auf Hebräisch Chen oder auch Chesed, Griechisch Charis, Lateinisch Gratia, ist ein Begriff, in der ganz, ganz viel umfasst: Heil, Liebe, Freundschaft, Gütigkeit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit Gottes. Gefälligkeit, Anmut, Geschenk, Wohlwollen, Gunst, all das ist in diesem Begriff Gnade drin. Und Gnade wird uns durch Gott in Jesus ohne Vorbedingungen entgegengebracht. Das ist das Wunderbare. Christus zu folgen ist keine Leistungsreligion, sondern es heißt, aus seiner Gnade zu leben. Wir wollen jetzt in diesen Abschnitt schauen und wir lesen den ersten Teil, der erscheint jetzt wahrscheinlich auch auf der Folie. Elke hatte das so vorbereitet, deswegen übernehme ich das jetzt, diese Folie mit dem Text von das Buch Roland Werner Übersetzung. Und auch ihr, die ihr früher tot wart, durch eure gottfriedige Lebensweise und Schuld, die ihr auf euch geladen habt, habt euer Leben genauso geführt, wie es in dieser weltherrschende Zeitgeist entspricht, dem mächtigen Herrscher in der Luft. Das ist der Geist, der sich jetzt in den Menschen auswirkt, die sich dem Ungehorsam gegen Gott verschrieben haben. Ja, wir alle haben uns früher so verhalten und die Begehrlichkeiten unseres selbstsüchtigen Wesens in den Vordergrund gestellt. Wir haben das getan, was unsere Selbstsucht und unser Denken uns vorgaben. Und wir standen ganz genau wie alle anderen Menschen aufgrund unseres Zustandes unter dem Strafgericht Gottes. Ilke hatte für ihre Predigt drei Stichworte vorbereitet. Ich sagte es schon, ich nenne sie jetzt verirrt, versöhnt und vereint. Verirrt, versöhnt und vereint. Dieser erste Abschnitt, in dem zeigt uns Paulus den dunklen Hintergrund für die Gnade. Es ist ein ehrlicher Blick auf unser Leben außerhalb der Gnade Gottes, außerhalb der Wirkkraft seiner Nähe, seiner Gunst. Wir sind verirrt, wir sind verloren, wir sind verfangen in die gottfriedigen Mächte. Paulus fängt im Ihr an, ihr wart so. Und dann sagt er, so sind die Menschen, aber dann ganz schnell schwenkt er um und sie bezieht sich selbst mit hinein und sagt, ja, wir alle waren ja so, wir alle. Und das ist ja so wichtig, auch wenn wir über Sünde reden, dass wir nicht sagen, ja, Sünde, das sind die Leute da draußen, aber ich bin ja so toll. Nein, Sünde, das sind wir. Das ist unser Zustand ohne die Gnade Gottes. Es gilt für alle Menschen und deswegen sagt Paulus das an dieser Stelle auch ganz plötzlich, wechselt er ins Wir, aber er sagt es natürlich auch an anderer Stelle in seinen Briefen immer wieder, ich bin eigentlich der schlimmste aller Sünder, weil ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich hatte Hass gegen Christus, ich hatte Hass gegen seine Leute. Also er zieht sich da voll rein und wir sollten das auch tun. Auch wenn wir über Sünde reden, sollten wir nicht im Zorn reden über Sünde, sondern in der Trauer. Das ist der Unterschied. Manchmal hat man den Eindruck, Christen reden über Sünde anderer Menschen mit einem zornigen Nebenton. Gott steht der Zorn zu, das Gericht, ja? Gott kann zu Recht zürnen, so sagt es auch die Heilige Schrift. Aber wenn wir über Sünde reden, dann doch immer in der Betroffenheit, dass wir selbst Sünder sind, in der Solidarität der Sünder. Wir sind Sünder, das ist wahr, so soll es Luther am Ende seines Lebens noch auf dem Sterbebett gesagt haben. Wir sind ja nicht ausgenommen von all diesen Dingen, die den dunklen Hintergrund bilden, den wir da gerade gehört haben. Es gilt für uns alle, dass wir verirrt sind, dass wir verloren sind, dass wir verfangen sind, ja, dass wir verurteilt sind, dass wir unter dem Urteil Gottes stehen. Weil bei Sünde, und das muss man ganz immer wieder betonen, geht es ja nicht um einzelne moralische Vergehen. Oh, da hast du gelogen, da hast du das und das gemacht. Ja, das ist nicht gut. Aber Sünde ist ja was viel Größeres. Es ist ein Zustand der Machtlosigkeit. Ich bin unter der Macht der Sünde, unter der Großmacht der Sünde gefangen. Ich kann teilweise gar nicht anders. Das, was ich eigentlich will, tue ich nicht. Er ist unser Zustand, unsere Wirklichkeit, wenn wir außerhalb des Schutzraums der Gnade, außerhalb des Freiraums der Gnade, außerhalb der Atmosphäre der Nähe Gottes sind. Die Stichworte, die hier gerade ihr gehört habt, gottfriedige Lebensweise, Schuld, Ungehorsam, Begehrlichkeiten, selbstsüchtiges Wesen und so weiter, sind alles nur Auswirkungen von diesem Grundzustand, dass wir ohne die Gnade Gottes verirrt sind. Luther hat gesagt, der Mensch, der ist wie ein Lasttier. Entweder wird er getragen, geritten von Gott oder vom Teufel. Es ist nicht ein sehr schönes Bild, aber es zeigt, dass wir letztlich, im allerletzten, uns gar nicht selbst bestimmen können, sondern dass sogar unser Wille gefangen ist in Unfreiheit. Wir tun das, von dem wir im tiefsten wissen, dass es falsch ist. Natürlich, und das kann man auch tun, man kann sein Gewissen abtöten. Dann findet man am Ende vielleicht sogar noch richtig, was man da so tut. Das ist schon in sich eine Verstocktheit und es ist zum Erschrecken. Und mögen wir davor bewahrt werden und mögen wir darum bitten, dass Gott uns immer wieder dieses sensible Gewissen schenkt, dass wir wissen, wo wir falsch liegen oder wo wir falsch handeln, damit wir die Möglichkeit der Umkehr und des Neuanfangs ergreifen, die er uns in seiner Gnade anbietet. Weil es gibt immer dieses Aber. Und deswegen ist ja auch das, was wir hier als ersten Abschnitt haben in Epheser 2 nicht das Ende dieses Abschnittes. Das wäre ja traurig. Wir sind da alle gefangen, wir sind verirrt, wir sind hingegeben, dahingegeben, wie es im Römerbrief heißt, am Anfang. Aber es gibt dieses große Aber. Und das ist das Aber der Gnade. Auch im Korintherbrief, in 1. Korinther 6, an der entsprechenden Stelle heißt es so, all das trennt uns von Gott, alles das hält uns weg vom Reich Gottes und dann gibt es alle möglichen Lebensweisen, die da genannt werden. Und dann heißt es, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerecht gesprochen, aber ihr seid erneuert durch den Geist unseres Gottes und durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Das Aber wird wirksam durch die Gnade. Und deswegen ist die Frage, die wir haben, wenn wir das Wort Gnade hören, wenn wir es so wie heute hören, ob wir diese Gnade an uns ranlassen. Ob wir sozusagen gegen unsere eigene Schuldverfallenheit und unser Verirrtsein in unserer Sünde diese Möglichkeit ergreifen, die Gott uns in seiner Gnade gibt und dass wir damit das Aber sprechen. Ob wir diese große Wende, die er uns anbietet, ob wir die auch als Chance für uns nutzen. Weil das ist kein Automatismus, sondern die Gnade muss aktiviert werden für uns durch den Glauben. Nicht durch Werke, nicht dadurch, dass wir jetzt uns total anstrengen, das würden wir nicht schaffen. Die Gnade muss aktiviert werden dadurch, dass wir sagen, ja Herr, das will ich und darauf vertraue ich. Und so kommt hier die große Wende. Verirrt, das war das erste Stichwort mit den Nebenstichworten, verloren, verfangen, versklavt, verurteilt, doch jetzt kommt das zweite große Stichwort, nämlich versöhnt. Wir sind versöhnt und auch da lesen wir wieder einen Abschnitt und sehen die zweite Folie an dieser Stelle. Da heißt es ab Vers 4, aber Gott, der überreich ist in seinem Erbarmen, er hat uns ganz eng mit dem Messias Jesus verbunden. Das tat er durch seine große Liebe, mit der er uns beschenkt hat. Das hat er getan, als wir noch tot waren durch unsere gottwidrigen Taten und hat uns zusammen mit dem Messias wieder zum Leben erweckt. Ja, durch seine unverdiente Gnade seid ihr gerettet. Gott hat uns zusammen mit ihm, mit Jesus, zum Leben auferweckt und uns zusammen mit ihm in den Himmelswelten auf den Ehrenplatz gesetzt. Diese Wirklichkeit erleben wir in der Verbindung mit dem Messias, mit Jesus. Dieser Wendepunkt der Gnade, ja, ich glaube, ich höre jetzt erstmal auf, genau. Dieser Wendepunkt der Gnade, sie ist von Jesus gesetzt. Er ist von Jesus gesetzt. Sein Tod am Kreuz verändert alles. Auf einmal ist neues Leben möglich. Auf einmal erleben wir Vergebung. Auf einmal sind wir erlöst. Auf einmal erfahren wir das Heil Gottes. Dieser Wendepunkt ist Jesus. Aus seiner Fülle nehmen wir die Gnade. Es ist sein Kreuz, seine Auferstehung. Ich bin sehr dankbar, dass Guido Baldes in einem neuen Buch einen Grundsatzartikel, einen sehr wichtigen biblisch-theologischen Artikel über die Frage, brauchen wir, jetzt ich paraphrasiere, brauchen wir den Sühnetod Jesu? Ist das wirklich die richtige Deutung, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist? Manche sagen ja heute, ja, das ist nicht so das Wichtige, es geht nicht so sehr um Schuld, um Sühne und so. Ich kann euch den nur empfehlen, ihr findet den auf Facebook oder auf anderen Möglichkeiten oder sprecht Guido an oder sprecht mich an. Weil das ist das Zentrum. Und auch wenn es in manchen Strömungen heute auch selbst innerhalb der Gemeinden sozusagen ein bisschen unterhöhlt wird oder in Frage gestellt wird, ist das das Zentrum, das wir brauchen, dieses Wissen, dass am Kreuz Jesus das Entscheidende getan hat, dass er unsere Schuld getragen hat und uns deshalb freispricht und dass er sein Leben gegeben hat als Lösegeld für uns, wie es vorausgesagt ist im Alten Testament. Wie gesagt, da könnte man jetzt sehr viel sagen, müsste man sehr viel sagen. Deswegen empfehle ich euch diesen Artikel sehr, diesen Beitrag. Dieser Wendepunkt Jesus ist außerhalb von uns. Das ist der Grund für unsere Gewissheit. Wir machen es nicht fest in uns, in unserem Glauben, in unserer Frömmigkeit, das wäre eine sehr schwankende Grundlage, sondern es ist das absolute Geschenk der Gnade Gottes. Ohne unser Zutun richtet Gott in Jesus seine Gnade auf. Mitten in der Verlorenheit der Welt, mitten in der Not unseres Lebens, durch seine Gnade, amazing grace. Wir sind versöhnt durch sein Blut, das ist das zweite Stichwort, versöhnt. Seine Gnade gilt, und zwar für alle Zeiten, für die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Es ist eine umfassende Gnade. Heute Nachmittag gibt es ja eine Taufe, ich freue mich schon sehr darauf, und einige, die getauft werden, sind heute hier unter uns an diesem Morgen. Es ist immer ein großartiges Fest dort an der Waschbach, wo schon Bonifatius vor 1300 Jahren die ersten Hessen getauft haben soll. In der Taufe geht es nicht nur um das Abwaschen einer vergangenen Schuld, sondern es geht um eine Verbindung mit Jesus für Zeit und Ewigkeit. Im 3. und 4. Jahrhundert hatte in der Kirchenheit gab es mal eine Mode, die Taufe so weit wie möglich aufzuschieben bis kurz vor dem Tod. Weil man irgendwie dachte, die Taufe wischt alle Sünden weg und du musstest natürlich dann Glück haben, dass du nicht schneller starbst, als die Taufe dann kam. Aber Kaiser Konstantin zum Beispiel hat sich auf dem Todesbett taufen lassen. Aber das war natürlich eine Auffassung, die sozusagen chronologisch denkt. Ja? Aber wir denken bei der Taufe und bei den Heilsdingen nicht chronologisch, sondern ewigkeitsmäßig. Und das heißt, wenn du an ihn glaubst und wenn du getauft wirst, dann darfst du wissen, das ist die Gnade, die ich jetzt aktiviere durch meinen Glauben, die gilt für alle Zeiten meines Lebens, für das, was war und das, was kommen wird. Diese Gnade ist allumfassend. Wir lesen jetzt weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das schafft. Jetzt hier. Ich habe ein bisschen anders die Einteilung gemacht. Schaut mal, ich bin bei Vers 7. Da heißt es, auf diese Weise soll in den noch kommenden Zeitaltern der alles übersteigende Reichtum seiner unverdienten Gnade deutlich werden. In der Güte, die Gott uns im Messias Jesus geschenkt hat. Vers 8. Denn genau diese Gnade hat euch durch euer Vertrauen auf Gott gerettet. Das habt ihr euch nicht selbst erarbeitet. Nein, es ist ein Geschenk, das Gott euch macht. Es ist keine Belohnung für bestimmte Taten, sodass auch kein einziger sich selbst dabei loben kann. Denn wir sind ja Gottes kunstvolle Schöpfung. Er hat uns durch den Messias Jesus erschaffen, damit wir dann auch das tun, was wirklich gut ist. Diese Taten hat Gott schon längst vorbereitet und wir sollen sie jetzt in unserem Leben in die Tat umsetzen. Soweit. Verirrt, das erste Wort. Versöhnt, das zweite Wort, vergeben. Die Antwort auf die Gnade ist das Vertrauen. Sola gratia, aus Gnade allein. Sola fide, durch den Glauben allein. Das steht auf dem Kreuz hier nebenan, draußen vor dem Christhaus. Zusammen mit den beiden anderen Schlagwörtern aus der Zeit der Reformation. Solus Christus, Christus allein. Sola Scriptura, die Heilige Schrift allein. Warum haben wir es dahin getan? Warum war uns das wichtig? Weil wir als ständige Erinnerung, wenn wir vorbeigehen, uns daran erinnern wollen, es ist durch Gnade, dass wir gerettet sind. Das ist die Basis, auf der wir als Christen leben, worauf wir uns stützen können. Und so sagen wir, danke Jesus für deine Gnade. Für diese wirksame, starke, befreiende Gnade. Wir waren verirrt und wir wurden gefunden. Wir waren verloren und wir wurden gerettet. Wir waren versklavt und wir wurden befreit. Wir waren verurteilt und uns wurde vergeben. Der wiederkehrende Sohn in diesem unglaublichen Gleichnis von Jesus erlebt diese Gnade. Er wird wieder eingesetzt. Der Vater wartet mit offenen Armen auf ihn. Der Sohn kehrt zurück. Und dann sagt sein Vater, bringt das neue Gewand als ein Zeichen der Vergebung und der Versöhnung. Tut ihm einen Ring an den Finger als Zeichen der Zugehörigkeit und der Autorität. Gibt ihm Schuhe als Zeichen der Bevollmächtigkeit zum Gehen und zum Handeln. Die Kraft der Gnade, und das ist jetzt, ich komme jetzt in die Zielgerade, beschränkt sich, und das zeigt Paulus jetzt im nächsten Abschnitt, nicht auf den Einzelnen. Manchmal sind wir ja sehr individualistisch, da spiegeln wir unsere Gesellschaft wieder. Ganz viele unserer Anbetungslieder reden über ich, mich, mich, mich. Du läufst mir nach. Das ist auch alles gut, das ist wahr, weil Gott uns als Einzelner sieht. Aber es geht ja nicht nur um dich als Einzelnen, es geht auch nicht nur um mich als Einzelnen, sondern es geht ja um uns als Gemeinschaft. Und so dürfen wir auch hier lernen bei Epheser, im Epheserbrief, dass die Kraft der Gnade sich nicht auf den Einzelnen beschränkt, sondern dass sie eine neue Gemeinschaft schafft. Das beschreibt Paulus jetzt im Folgenden. Ich werde das nur noch lesen und dann ein paar Schlussbemerkungen machen. Ich kann das jetzt nicht mehr auslegen. Aber hören wir darauf unter diesem Stichwort vereint. Wir sind vereint. Wir waren verirrt, wir sind versöhnt und jetzt werden wir vereint. Ich fange an bei Vers 11. Deshalb erinnert euch daran, früher wurdet ihr, die ihr eurer natürlichen Herkunft nach zu den nichtjüdischen Völkern gehört, als Unbeschnittene bezeichnet von denen, die diese äußerliche Beschneidung an ihrem Körper trugen. Ihr wart damals ohne Kontakt zu dem Messias, ohne Anrecht auf das Bürgerrecht im Gottesvolk Israel, ja außerhalb der Beziehung, auf der ja ganz besondere Zusagen beruhen. Ihr hattet keine Hoffnung und ihr lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber ist eine neue Situation eingetreten. Ihr, die ihr früher weit entfernt von Gott wart, seid ihm jetzt nahe gekommen, und zwar durch das vergossene Blut des Messias. Er selbst ist unser Friede. Er hat aus den beiden Gruppen eins gemacht und hat die trennende Mauer, die dazwischen stand, abgerissen, nämlich die Feindschaft. Durch die Hingabe seines Körpers hat er das Gesetz außer Kraft gesetzt, das aus vielen einzelnen Vorschriften und Anweisungen bestand. Sein Ziel ist es, Frieden zu schaffen und so in sich selbst aus Zweien eine neue Menschheit zu schaffen. So versöhnte er für Gott die beiden getrennten Volksgruppen miteinander, sozusagen in einem Körper. Das tat er am Kreuz und nahm so die Macht der Feindschaft selbst mit in den Tod. Ja, er ist gekommen und hat den Frieden öffentlich ausgerufen. Frieden für euch, die ihr weit entfernt wart, und für die, die nahe sind. Durch ihn haben wir Menschen aus beiden Volksgruppen nun einen direkten Zugang zu Gott, dem Vater, in der Wirklichkeit des einen Gottesgeistes. So seid ihr jetzt nicht mehr Fremde oder Ausländer, sondern vollberechtigte Mitbürger zusammen mit den anderen, die ganz auf Gottes Seite gehören, der Mitglieder der Familie Gottes. Wie ein Haus seid ihr alle gemeinsam aufgebaut auf das Fundament der Apostel, der bevollmächtigten Botschafter von Jesus und der Propheten, der Sprachrohre Gottes. Dabei ist der Messias Jesus selbst der tragende Grundstein. In ihm wird auch das gesamte Gebäude Stück für Stück zusammengefügt, sodass es immer weiter wächst und so ein heiliger Tempel entsteht, der seinen Bestand in Jesus selbst hat. Zusammen mit ihm werdet auch ihr aufgebaut und werdet so zu einem Ort, wo Gott durch seinen Geist wohnt. Ich finde es manchmal wichtig, dass wir der Heiligen Schrift Ehre tun und auch mal längere Abschnitte lesen und hören, weil wir lieben es als Prediger oft auch unsere eigenen Worte viel zu sagen und nehmen manchmal die Bibel nur als ein Sprungbrett. Und ich glaube, es ist gut, da auch die Zeit zu nehmen, Ehre zu erweisen dem Wort, das uns gegeben ist, zu hören und zu lesen. Worüber redet dieser Abschnitt? Ihr könnt ihn ja zu Hause noch einmal in Ruhe lesen. Er redet über die neue Wirklichkeit, in der wir vereint sind. Wir sind zusammengefügt in einem Tempel Gottes. Wir sind ein neues Haus. Er wohnt in uns durch seinen Geist. Was für eine unglaubliche Gnade. Die Gnade hat nicht nur eine Auswirkung im persönlichen Leben, sondern sie hat eine gemeinschaftliche Dimension. Durch diese Gnade gehören wir Christen zueinander und sollten uns nicht trennen. Juden und Nichtjuden sind hier genannt. Männer und Frauen, Menschen aus allen Hintergründen, sie erfahren persönlich die befreiende und verändernde Gnade und dann werden sie vereint, sie werden eingefügt in diesen Körper des Christus. Nicht mehr Fremde oder Ausländer, sondern vollberechtigte Mitbürger sind wir. Zusammen mit allen anderen, die zu Gott gehören. Sie sind Teil seiner Familie. Die Gnade ändert alles. Jetzt kann die Band auch gern schon nach oben kommen. Sie ändert unser eigenes Leben. Wir werden befreit zu einem neuen Leben. Und die Gnade bringt eine neue Gemeinschaft hervor. Sie gilt jetzt und in Ewigkeit. Wir waren verirrt. Wir sind jetzt versöhnt. Und wir werden vereint. Mit ihm und miteinander. Herr, wir danken dir für deine unglaubliche Gnade. In dir ist sie, Jesus. Du hast sie uns gezeigt, du hast sie verkörpert am Kreuz. Und du lädst uns ein, sie zu aktivieren, aus dieser Gnade heraus zu leben, im Vertrauen auf dich, Tag für Tag. In der Gewissheit, dass wir zu dir gehören in Zeit und in Ewigkeit. Wir danken dir dafür. Danke, Jesus, für deine Liebe.